Hallo und herzlich willkommen bei Paranormal Hautnah, dem Podcast des Übernatürlichen. Ich bin Carina.
Und ich bin Julia und wir führen euch an verschiedenen Spukorten auf der ganzen Welt.
Okay Julia, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir wollen mal so ein bisschen einen kurzen Einblick geben, warum machen wir das? Und es könnte gegebenenfalls dazu führen, dass ein paar Hintergrundgeräusche zu hören sind. Das könnte daran liegen, dass meine drei Katzen keine Rücksicht darauf nehmen, dass wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen wollen, sondern ihren eigenen Kopf haben und ihr eigenes Ding machen. Julia, erklär doch mal bitte, warum wir das gerade eigentlich machen.
Wir haben uns dazu entschieden, diesen Podcast zu machen, weil wir uns für das Paranormale sehr interessieren und wir auch gerne Horrorfilme zusammen gucken und allgemein auch sehr gerne Zeit zusammen verbringen.
Yay! Das ist korrekt. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir werden heute zwei Fälle vorbereiten. Also wir werden generell in allen unseren Folgen zwei Fälle vorstellen. Es sei denn, einer gestaltet sich so lang, dass man wirklich keine Zeit für zwei hat. Und zwar wird das immer ein deutscher Fall sein und ein internationaler Fall, den wir gegenseitig erarbeiten. Also entweder Julia macht den deutschen und ich mache den internationalen oder eben umgekehrt. Und dann werden wir euch den vorstellen. Und am Ende der Folge gibt es immer noch entweder eine Empfehlung oder eine Private Experience. Das heißt, wir hätten gerne von unseren Zuhörern auch mal so kleine private Geschichten gehört, was ihr Paranormales schon mal erlebt habt. Und wir würden euch bitten, uns eure Nachrichten über unseren Instagram-Kanal zur Verfügung zu stellen. Der heißt gleichnamig wie der Podcast Paranormal Hautnah. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon über eure Nachrichten und würden natürlich diese Private Experience anonymisiert mit in unsere Podcast-Folgen einbauen. Das war es jetzt erstmal von unserer Seite bezüglich Smalltalk und wer sind wir etc. etc. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Fall unserer ersten Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Mein erster Fall führt uns heute in die USA, genauer gesagt nach Kalifornien. Ich habe mir als ersten Spukort für die erste Folge das Winchester House ausgesucht, was viele von euch bestimmt kennen. Das Winchester House verfügt über 160 Räume unterschiedlicher Größe, 10.000 Fenstern, 47 Treppen und Kaminen, mehrere Geheimgängen sowie 2.000 Türen und ist mit Abstand das verwirrendste, aber auch eindrucksvollste Spukhaus in Amerika. Zu Beginn meines Falls würde ich gerne in das Leben der Sarah Winchester einsteigen, denn mit ihr beginnt die eigentliche Spukgeschichte des Hauses. Sarah Winchester ist die Witwe des Gewehrfabrikanten William Wirt Winchester. Ihr vollständiger Name ist Sarah Lockwood Winchester und sie wurde als Sarah Lockwood Pardee 1839 als Tochter von Leonard Pardee und seiner Frau Sarah in New Haven geboren. Im Alter von 23 heiratete sie William Wirt Winchester, den einzigen Sohn von Oliver Winchester, welcher der Gründer der Winchester Repeating Arms Company ist. William und Sarah bekamen am 15. Juni 1866 eine Tochter, Annie Pardee Winchester, die jedoch nur einen Monat nach ihrer Geburt aufgrund einer Erkrankung an Marasmus verstarb. Marasmus ist, für alle, die es nicht wissen, eine schwere Erkrankung, die infolge einer chronischen Mangelernährung entsteht. Das heißt, jemand, der daran erkrankt, bekommt dauerhaft ungenügende Kalorienzufuhr und hat einen Eisen- und Proteinmangel. Nach dem Tod ihrer Tochter wurde Sarah depressiv und scheute die Öffentlichkeit. Ihr Leben spielte sich mehr oder weniger nur noch zu Hause ab. Die beiden blieben nach dem Tod ihrer Tochter auch bis an ihr Lebensende kinderlos. Im März 1881 verstarb dann auch ihr Mann im Alter von 43 Jahren an einer Tuberkuloseerkrankung. Auch hier, Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die bei Nichtbehandlung zum Tod führen kann. Da sein Vater bereits ein Jahr zuvor verstarb, erbte Sarah Winchester das gesamte Vermögen, was sich zur damaligen Zeit auf 20 Millionen US-Dollar belief, und auch noch 50% des Gesellschafteranteils an der Firma ihres Mannes. Das machte sie natürlich nicht glücklicher, beziehungsweise tröstete sie auch nicht über ihren Verlust hinweg. Sarah hatte somit die beiden wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren und versank deshalb in zunehmende Depression. Ein Freund erkannte ihren Zustand und riet ihr, bei einem Medium Hilfe zu suchen und mit ihren Liebsten in Kontakt treten zu können. Sarah erhoffte sich nicht viel davon, nahm den Rat aber an und kontaktierte ein Medium. Das Medium erzählte Sarah, dass ihre Familie verflucht sei von all den Menschen, die jemals durch eine Winchester-Waffe getötet wurden. In diesem Zusammenhang erwähnte das Medium, die Geister hätten ihre Tochter und ihren Mann aus Rache zu sich geholt. Des Weiteren riet es ihr, Richtung Süden zu ziehen. Sie solle sich umsehen. Ihr Mann würde ihr als spiritueller Führer zur Seite stehen und ihr ein Zeichen geben, sobald sie das richtige Haus gefunden hätte. Sarah solle ein Haus für sich und all die Geister errichten, die durch die Winchester-Waffe gestorben sind. Ein Haus, dessen Bauarbeiten nie stoppen dürften, denn in dem Moment, in dem die Bauarbeiten an diesem Haus niedergelegt werden würden, sollte der Moment sein, an dem auch Sarahs Leben zu Ende geht. Schlussendlich fand sie dann im Jahr 1884 ein wunderschönes Haus in Santa Clara Valley mit einem anschaulichen Gelände von ca. 16.100 Quadratmetern. Das ist das Haus, was heute als Winchester House bekannt ist. Sie erwarb es von Dr. Robert Caldwell und begann unmittelbar danach mit den nötigen Planungen, um ein eigenes Haus zu entwerfen, getreu dem, was das Medium ihr geraten hatte. Sie ließ Handwerker 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr an dem Haus arbeiten und es wuchs rasch in die Höhe. Um das Jahr 1900 herum schmückte das Anwesen etliche Türme, die bis zu 7 Stockwerke hoch waren. Sarahs Schicksal stand jedoch nach wie vor nicht unter einem guten Stern, denn bei einem Erdbeben im Jahr 1906 wurde das Anwesen fast völlig zerstört. Man fand Sarah unter den Trümmern. Sie stand zwar unter Schock, aber war ansonsten fast unverletzt. Nachdem sie das Ausmaß gesehen hatte, war sie davon überzeugt, dass die Geister erzürnt waren, da sie das Haus wohl bald fertiggestellt hätte, wenn das Erdbeben nicht gewesen wäre. Daraufhin ließ Sarah das Anwesen nicht mehr in die Höhe errichten, sondern in die Breite bauen. Sie war davon überzeugt, es weiter bauen zu müssen, damit sie weiterleben und nicht sterben würde. Sie war ihre eigene Richterin, die sich selbst zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilte, um ihr frühzeitiges Ableben zu verhindern. Der verrückte Baustil sollte dazu dienen, die Geister zu verwirren, damit diese sich im Inneren des Hauses verirrten und Sarah nicht gefunden werden konnte. Ihr exzentrischer Stil und ihre Angst, von den bösen Geistern gefunden zu werden, führten dazu, dass sie im Winchester House Türen einbauen ließ, die so niedrig sind, dass man sich bücken muss, um hindurchgehen zu können. Ebenso gibt es Türen, die so schmal sind, dass man nur seitlich hindurchgehen kann oder hinter denen sich Mauern befinden, die dann eine Art Sackgasse bilden sollen. Es gibt auch unter anderem Treppenstufen, die ins Nichts führen oder eine Treppe, die 7 Stufen hinab und dann wieder 11 Stufen hinaufführt. Also völlig crazy. Sarah hatte sich sogar einen eigenen Glockenturm erbauen lassen, damit auf jeden Fall gesichert war, dass die Geister erst um die Mitternachtsstunden zum Einsatz kamen. Hierzu ließ sie eigens ihre Glocke von einer auserwählten Person läuten. Diese Angestellte hatte es nun wahrlich nicht einfach. Damit gesichert ist, dass auch nur er diese Glocke läuten kann, wurde ein Labyrinth im Keller angelegt, dessen Weg nur dieser Angestellte kannte. Doch bevor er die Glocke läutete, musste er auch sicher sein, dass sie exakt um 0 Uhr losging. Dazu diente ihm ein Chronometer und selbstverständlich musste er überprüfen, dass auch dieses Chronometer die richtige Uhrzeit anzeigte. Das tat er, indem er das Observatorium anrief und sich die Zeit bestätigen ließ. Erst dann läutete er 12-mal die Glocke und die gleiche Prozedur wiederholte er um 2 Uhr morgens. Hier ist vielleicht noch zu sagen, dass ich nicht ganz genau sicher bin, warum er um 12 die Glocke läutet und um 2 Uhr morgens. Vielleicht hat Frau Winchester geglaubt, das würde dann bedeuten, dass die Geister nur innerhalb von 2 Stunden spuken und dann ihren Spuk wieder niederlegen würden. Es gibt auch einen Seance-Raum, der durfte nicht fehlen und den konnte Sarah nur durch einen Wandschrank betreten. In diesem Raum trat sie mit den guten Geistern in Kontakt, um sicherzustellen, dass diese zufrieden waren und um sich Rat zu holen, was sie denn gegen die bösen Geister tun könnte. Im ganzen Anwesen selbst existieren auch nur 2 Spiegel. Einer davon befindet sich in einem der 13 Badezimmer und einer im Ballsaal. Der Spiegel im Ballsaal wurde allerdings mit der Spiegelfläche zur Wand hin angebracht, sodass keine Wesenheit in die Verlegenheit kam, in den Spiegel zu schauen. Sarah war nämlich überzeugt davon, dass die Wesenheiten die Spiegel als so eine Art Tür nutzen würden und eben auf diesem Weg auch wieder verschwinden. Es gibt dann noch eine Besonderheit. Sarah hatte ein Faible für die Zahl 13. Anders als andere Menschen, die dem Aberglauben standhalten, hielt sie die Zahl für eine Glückszahl, anstatt sie mit dem Unglück in Verbindung zu bringen. Sarah hatte im Winchester Anwesen 13 Bäder. Einige Fenster sind mit 13 verschiedenfarbigen Steinen verziert. Es gibt Räume, die haben 13 Fenster. Und es gibt Fenster, die haben 13 Scheiben. Es gibt dann ebenso hölzerne Wände, die mit 13 Paneelen geschmückt sind. Und sie hat extra in einem 12-armigen Kronleuchter einen weiteren Arm hinzufügen lassen bzw. einbauen lassen, damit dieser auch die Zahl 13 trägt. Das bedeutet, die Zahl 13 ist im Winchester Mystery House, so heißt das heute, allgegenwärtig. Neben den Seltsamkeiten, die Sarah an den Tag legte, hatte sie eine weitere Eigenart an sich. Sie selbst war vorzugsweise nur in Schwarz gehüllt und sollte sie mal in die Verlegenheit geraten, außer Haus zu gehen, verhüllte sie ebenso ihr Gesicht immer mit einem schwarzen Schleier. Auch ging sie nie in einen Laden hinein, um den Einkauf zu erledigen. Eine Bedienung musste stets an ihr Auto kommen, quasi ihre Bestellung aufnehmen und alles Weitere wurde dann dort verhandelt. Sarah starb im Jahr 1922 im Schlaf im Alter von 83 Jahren. Man kann nicht behaupten, sie hätte ein schönes Leben gehabt, doch für sie war es wohl eine Erfüllung. Nach ihrem Tod stoppten die Arbeiten mit sofortiger Wirkung und dies kann man auch heute noch in einigen Zimmern unschwer erkennen. Also dann fehlen da Teile in den Wänden oder es ist keine Tapete dran und man sieht halt tatsächlich wirklich, dass dieses Zimmer nicht vollständig fertiggestellt wurde. Das Anwesen wurde in ihrem Testament nicht erwähnt, weshalb es an Investoren veräußert wurde, die es für die Öffentlichkeit zugänglich machten. Deshalb gibt es seit dem 30. Juni 1923 das Museum, was bis heute unzählige Besucher anzieht und in seinen Bann zieht. Das war's erstmal zur Geschichte von Sarah Winchester und ein paar Daten zu dem Haus an sich. Also heute heißt es, habe ich ja eben schon mal angesprochen, Winchester Mystery House ist eben ein Museum, das man besichtigen kann. Es gab aber auch paranormale Ereignisse nach Sarahs Tod, denen ein amerikanisches Medium auf den Grund gegangen ist. Dieses Medium war Sylvia Brown und sie wurde von dem Fernsehsender Evening Magazine aus Los Angeles darum gebeten, den Berichten über Gespenster im legendären Winchester Mystery House auf den Grund zu gehen. Da brauchte sie nicht lange zu überlegen und stimmte natürlich sofort zu und begab sich mehrere Male mit ihrem Forschungsteam zum Winchester Mystery House. In der ersten Nacht, die Sylvia im dunklen Haus verbrachte, das zum Teil nie elektrisch angeschlossen war, passierte einiges, was sie und das Team wahrhaft in Spannung versetzte. Von überall bliesen unerklärliche, eiskalte Windstöße und das Team bekam plötzlich eine äußerst bewegte Lichtshow zu sehen, die hell aufflackerte und ebenso rasch, wie sie gekommen war, auch wieder verschwand. Sollen auch zwei riesige Kugeln in zornigem Feuerrot sich dem Forschungsteam in den Weg gestellt haben und mitten in der Luft geschwebt, bevor sie explodierten und es wieder dunkel wurde. Alle hörten das Hämmern der Zimmermänner auf Leitungen und Holz. Sie hörten, wie sich die Türen selbstständig öffneten und schlossen, Fußtritte und rasselnde Ketten, von denen frühere Besucher immer wieder berichtet hatten. Sylvia Brown hörte zusätzlich noch Orgelmusik, die kein anderer ihrer Begleiter wahrnahm. Jedoch war diese Orgelmusik am nächsten Tag auf dem Tonband zu hören, welches sie hatte mitlaufen lassen. Man könnte vermuten, dass Sarah Winchester selbst in erdgebundener Gestalt im Haus umherwandert, da ihre schreckliche Angst vor dem Tod leicht hätte dazu führen können, dass sie sich später nicht damit abfand, dass sie tatsächlich gestorben war. Zudem war sie bekanntermaßen mit diesem Haus verbunden, also könnte man annehmen, sie wäre lieber hier als im Jenseits. Doch Sylvia Brown sagte deutlich, Sarah Winchester ist zu Hause, in der geistigen Welt. Es geht ihr dort gut und sie ist glücklich. Nur einmal hatte Sarah Winchester höchstpersönlich kurz an einem Fenster im zweiten Stock hereingeschaut, während Sylvia Aufnahmen für eine ihrer Fernsehsendungen machte, die aber lange nach ihrem ersten Aufenthalt in diesem Haus stattfanden. Dennoch treiben sich im Winchester Mystery House laut Sylvias Aussage noch immer zwei von Sarahs Hausangestellten rum. Sie sind immer noch genauso fleißig und sorgfältig, so loyal und beschützend, wie sie es zu Lebzeiten waren. Die beiden, also es handelt sich dabei um eine Frau und einen Mann, tauchen in der Nacht auf, in der sie ihre erste Untersuchung machte und stellten sich als Hausmeister vor. Es war nicht gerade eine freundliche Begrüßung, erklärte Sylvia. Vielen Erzählungen zufolge war Sarah Winchester gegenüber ihren Angestellten immer fair und freundlich gewesen. Noch nicht einmal ihr Tod hatte verhindert, dass sie weiterhin gern für sie arbeiteten. Sylvia war in dem Fall ein Eindringling. Sie starrten sie beide an und die Erscheinung des Hausmeisters knurrte, verschwinden sie von hier. Aber sie bedrohten sie nie körperlich. Bevor Sylvia sie davon überzeugen konnte, dass sie nicht länger für eine Frau arbeiten mussten, die gar nicht mehr da war und die sie im Jenseits wiedersehen würden, blieben sie plötzlich verschwunden. Anfangs hatte Sylvia die Namen der Angestellten niemals erwähnt, weil es halt eben keine Zeugen gab oder niemanden, der beweisen kann, dass diese Angaben korrekt sind. Aber nun hofft sie, dass jemand die Informationen, die sie hat, bestätigen kann. Er soll ein großer skandinavisch aussehender Mann namens Emil gewesen sein und sie trug ein weißes Kopftuch über ihrem schwarzen Haar und hieß Susan Hannah. Tatsächlich glaubt eine Nichte der Winchesters, sich an einen Bediensteten mit dem Namen Emil zu erinnern, aber absolut sicher ist sie sich nicht. Bislang konnte Sylvia Brown leider nicht herausfinden bzw. belegen, dass Susan Hannah und Emil Hausen in jenem unmöglichen Haus für Sarah Winchester arbeiteten. Sie sollen sich jedoch immer noch in diesem Haus befinden, begierig auf die Anerkennung einer Frau wartend, die schon längst weitergezogen ist. Das war also mein erster Spukort, den ich euch vorgestellt habe. Es war ein bisschen viel, hä?
Mhm.
Es gibt ja auch viel zu berichten über die Frau Winchester und meine Katzen toben hier rum, ausgerechnet während wir Podcast aufnehmen. Übrigens hat Julia gerade schon auf unserem Instagram-Channel ein Bild gepostet, während wir den Podcast aufnehmen. Und es ist tatsächlich mittlerweile 11:45, also eine Viertelstunde vor der Geisterstunde. Was eigentlich total cool ist. Was sagst du dazu?
War auf jeden Fall sehr viel Information. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass du an diesem Fall interessiert bist.
Ich liebe das Winchester House.
Es gibt ja auch auf Netflix dazu den besagten Film.
Oh ja, stimmt. Empfehlung an euch, schaut euch unbedingt den Film auf Netflix an zum Winchester House. Winchester, das Haus der Verdammten, super Film. Habe ich mir bestimmt schon 3-mal angeguckt oder so. Und Julia meinte gerade auch, sie muss sich den auch unbedingt nochmal angucken. Okay, was hältst du denn davon? Also lassen wir mal Revue passieren, dass diese Frau ihre Tochter verloren hat, danach depressiv wurde, dann ihren Mann verloren hat und noch depressiver wurde und dann ein Medium zur Hilfe aufgesucht hat, das ihr gesagt hat, sie wäre verflucht. Viele Leute behaupten, die Sarah Winchester wäre verrückt gewesen. Also viele Leute sagen, das stimmt alles gar nicht, die ist gar nicht verflucht gewesen und in dem Haus gibt es auch keine 100 Millionen Geister, sondern die war einfach verrückt und die hatte einfach eine psychische Krankheit. Was sagst du denn dazu? Also würdest du das genauso sehen oder glaubst du, da ist was Wahres dran? Gerade auch, wenn man bedenkt, dass die Besucher immer wieder unerklärliche Phänomene berichten und auch das Medium, die Sylvia, die dort war und ihre Untersuchung gemacht hat, ebenfalls unerklärliche Dinge gesehen und gehört hat.
Es gibt natürlich die und die Leute, die einen glauben dran, die anderen nicht. Manche glauben dann erst daran, wenn es ihnen wirklich passiert ist. Aber ich denke definitiv, dass die Frau nicht verrückt war. Und wenn ihr das Medium gesagt hat, dass sie verflucht ist, dann wird es wohl so gewesen sein. Es war ein harter Schicksalsschlag für sie, dass sie erst ihre Tochter verloren hat, dann ihren Mann. Aber so konnte sie eventuell, wie auch immer man das jetzt betiteln kann, ihren Lebensabschnitt noch so gestalten, dass sie noch ein, in Anführungszeichen, gutes Leben hatte.
Ja, sie hatte ja zumindest eine Aufgabe. Ne, sie hat eigentlich jetzt nichts mehr gehabt, für das sie gelebt hat, weil sie hatte keine anderen Kinder, sie hatte keinen Mann mehr, sie hatte ihre Tochter nicht mehr. Das heißt, sie war an sich eigentlich ganz alleine auf der Welt. Aber sie hat ja durch das Medium eine Aufgabe bekommen. Also das Medium hat ihr eine Aufgabe, so einen Lebenszweck gegeben und zu ihr gesagt, naja, wenn du leben willst, dann musst du das halt machen. Ich würde sagen, sie ist eine Mischung aus beidem. Also ich persönlich glaube ja an das Paranormale. Für alle die Leute, die das nicht tun, das ist völlig okay, das ist völlig akzeptabel. Aber für mich persönlich habe ich meine eigene Meinung dazu. Und ich finde eigentlich, dass ich nicht weiß, ob ich sie als verrückt einstufen soll, dass sie sich bestimmte Dinge einfach eingeredet hat, weil ich es schon echt richtig spooky finde, dass die nur einen Angestellten hatte, der um Mitternacht und um 2 Uhr morgens die Glocke läuten muss von ihrem Glockenturm, der auch nur den Weg dahin kennt, Was hätte sie denn gemacht, wenn der Angestellte auf einmal verstorben wäre? Weil so wie sich das aus meinen Recherchen ergeben hat, wusste nicht mal sie selber, wie man in den Glockenturm kommt. Und zu glauben, dass die Geister immer nur zur Mitternachtsstunde ihr Unwesen treiben.
Das ist Humbug.
Das ist, ja. Das
also man kann es Humbug nennen, aber wenn dann die Geister aktiv sind, dann bestimmt nicht nur um Mitternacht, sondern so wie es ihnen passt. Und das kann man halt nicht einschätzen, um wie viel Uhr es sein sollte.
Ich glaube einfach, das war zu der damaligen Zeit so, dass die Leute gesagt haben, so dass die Geisterstunde um 12 Uhr und da beginnt es zu spuken, bis, was weiß ich, bis die Sonne aufgeht oder sowas. Aber ich konnte jetzt auch nicht herausfinden, weshalb der das zweimal machen musste. Also weshalb er um Mitternacht die Glocke läuten musste und um 2 Uhr morgens oder nachts. Also da liegen ja 2 Stunden dazwischen. Hat sie jetzt geglaubt, mit dem Glockenschlag könnte man einmal die Geisterstunde einläuten und dass er um 2 Uhr nochmal hingeht und die Glocke wieder läutet und dann ist die Geisterstunde vorbei? So, ich weiß nicht genau, wie ich das deuten soll. Also ich glaube, sie war nicht total verrückt. Sie hat sich so ein bisschen in etwas reingesteigert oder zu sehr in etwas reingesteigert. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, Geister trachten dir nach dem Leben und die wollen dich umbringen und hast du nicht gesehen und deswegen musst du ein Haus bauen, das die total verwirrt und alle darin Platz haben, die jemals von einer Winchester-Waffe getötet worden sind. Weiß ich nicht, kann man drüber streiten. Was meint ihr denn dazu? Schickt uns gerne Nachrichten, wir würden auch gerne eure Meinung dazu hören. Und ich würde sagen, dann kann Julia jetzt weitermachen mit ihrem Fall, der Gott sei Dank deutlich kürzer ausfällt, weil wir jetzt schon ganz schön lange dran sind. Und Julia, let's go!
In einem Fall geht es um die Heilstätte Grabowsee, die eine ehemalige Lungenheilstätte im Landkreis Oberhavel in Brandenburg ist. Sie war die erste Heilstätte für Lungentuberkulose in Norddeutschland und wurde 1896 vom Deutschen Roten Kreuz gegründet. Dies war zunächst als Versuchseinrichtung geplant, befindet sich jedoch nicht grundlos in einem sehr versteckten Teil eines Waldgebiets. Tuberkulose war damals eine sehr verbreitete Krankheit, die man durch Abgelegenheit und Isolation eindämmen wollte. Während der aktiven Nutzung der Heilstätte kam es immer wieder dazu, dass Patienten versuchten, über den Grabowsee auf die gegenüberliegende Seite zu gelangen, um den Mauern zu entfliehen und wieder ein selbstständiges Leben führen zu können. Leider waren nicht alle Versuche erfolgreich. Auch ergaben Recherchen, dass während der Behandlung von Tuberkuloseerkrankten ein Impfstoff entwickelt und an kleinen Äffchen getestet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Heilstätte von 1945 bis 1995 als sowjetisches Lazarett genutzt. Unter Lazarett versteht man, dass es ein militärisches Krankenhaus ist für kranke und verwundete Soldaten. Ebenso haben auf dem Gelände der Heilstätte Frauen und Kinder gelebt, während diese in Betrieb war. Seit 1996 steht die Heilstätte leer und befindet sich in einem zunehmenden Verfall. Die Geisterjährigen Minky Gerhold vom Ghost Hunter Berlin hat sich den Ort mal genauer angeschaut und berichtet, dass sie bei einer Seance mit einem 12-jährigen Jungen in Kontakt stand. Um spielerisch die Intensität seiner Präsenz zu testen, legte sie ihm lauter Murmeln verstreut in die Mitte eines Raumes und verließ diesen anschließend. Als sie nach einiger Zeit zurückkehrte, waren die Murmeln fein säuberlich wieder zusammengelegt und bildeten tatsächlich einen Haufen. Außerdem verfügt das Gebäude über einen unterirdischen Tunnel. Dort befindet sich ein OP-Saal und eine Leichenhalle. Geschehnissen zufolge gingen beim Betreten des Tunnels die Walkie-Talkies aus, obwohl diese über einen vollen Akku verfügten. Ebenso kam es des Öfteren dazu, dass plötzlich Nebel auftauchte und immer wieder ein Atemgeräusch vernommen werden konnte, was die Atmosphäre noch schauriger macht. Die Leichenhalle existierte so lange, bis die Heilstätte als sowjetisches Lazarett genutzt wurde. Danach wurde sie zur Sauna umgebaut, was einen makaberen Beigeschmack hat. Außerdem findet man an den Wänden dieser Leichenhalle Bilder, die die Geburt und den Tod des Lebens widerspiegeln. Dort wurden Kerzen aufgestellt, die sich plötzlich wie durch Geisterhand bewegten und dabei ihre Position veränderten. In einem bestimmten Raum im Haupttrakt können Klopfgeräusche vernommen werden, wenn man aktiv darum bittet bzw. die Präsenz auffordert, sich bemerkbar zu machen. Berichten zufolge wurde die Gestalt einer Krankenschwester gesichtet, die dort umherwandelt. Sie soll sogar jemanden mit ihrer kalten Hand im Gesicht berührt haben. Alles in allem ist es egal, wo man sich in dem Gebäude aufhält, denn es begleitet einen immer das Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden. Ich bin auf den Fall gestoßen, weil ich öfter so Videos gucke von der Alicia Marie zum Beispiel bei YouTube. Jedes Jahr an Halloween ist sie auf Ghost Hunter Jagd. Unter anderem mit der Minky. Das war, glaube ich, 2018 oder 2017. Aber mich hat der Fall halt so interessiert, weil zum Beispiel in unserer Nähe ist auch eine Heilstätte, aber nicht für Tuberkulose-Erkrankte.
Nein,
sondern,
definitiv nicht.
Ja, war früher für behinderte Menschen. Und
nimm nicht zu viel vorweg. Das ist auch noch ein Thema, was wir in den nächsten Folgen irgendwann mal behandeln werden. Gerade auch, wenn wir so über Fälle in unserer Nähe sprechen wollen. In Köln gibt es da nämlich auch noch so ein paar kleine Örtchen. Ich fand das schon extrem interessant. Ich glaube, ich muss das YouTube-Video auch mal gucken. Mhm. Also wäre voll cool, wenn du das mal teilen könntest. Vielleicht kannst du das auch mit der Community teilen, damit die das Video auch gucken können. Was ich besonders komisch finde oder was mir irgendwie persönlich komisch aufstößt, ist die Tatsache, dass sie eine Leichenhalle in eine Sauna verwandelt haben. Also ich weiß nicht, ob ich in eine Sauna gehen könnte mit dem Gedanken, dass dieser Raum früher einmal als Leichenhalle fungiert hat, wo tote Menschen in kalten Boxen aufbewahrt worden sind.
Ich könnte auch also nicht mit ruhigem Gewissen irgendwie drin bleiben, ohne daran zu denken, okay, in der Ecke lag vielleicht der, in der anderen Ecke der. Da könnte man sich gar nicht entspannen in dem Sinne, wenn du wirklich dich da in dieser Sauna entspannen konntest, wenn man jetzt so
blöd
sagen darf.
Ja, ich glaube, das ist einfach in dem Moment so ein bisschen Gedankenkirmes. Aber ich glaube, das haben die Militärleute gar nicht so wirklich gehabt. Also ich glaube, die waren halt auch einfach durch Krieg und so weiter. Ich glaube, die waren einfach froh, dass sie irgendwas hatten, wo die mal 5 Minuten zur Ruhe kamen. Du hast ja gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die das Ding besetzt quasi und als Lazarett genutzt. Ich glaube, die waren einfach nach dem Krieg froh, irgendwas zu haben, weil der Zweite Weltkrieg ja schon echt hart war.
Definitiv.
Zur heutigen Zeit kann sich das so wirklich niemand von uns vorstellen, da in so einem, dass da überhaupt mal eine Sauna war, gerade zu der Zeit, und dann, dass man sich da in der Sauna entspannen würde, wenn man wüsste, da haben früher mal tote Buddies gelegen und so. Ja. Eigentlich waren das jetzt unsere 2 Fälle und wir würden uns, glaube ich, ich kann jetzt nur in meinem Namen sprechen, aber ich glaube, wir würden uns sehr freuen darüber, wenn wir Feedback bekommen würden, wie ihr den Podcast findet, vielleicht Verbesserungsvorschläge, vielleicht auch Wünsche, Anregungen, bestimmte Fälle, die wir unbedingt mal recherchieren sollen. Und wie eben schon mal gesagt, kommt jetzt der Private Experience Part, wo Julia eben schon off-tone quasi berichtet hat, was sie so als Erfahrung mitgeteilt bekommen hat von Bekannten. Deswegen schlage ich vor, machst du heute den Private Experience Part und ich bin dann nächste Woche dran. Wie gesagt, immer gerne eure Erfahrungen mit uns teilen. Wir freuen uns mega darüber, wenn ihr uns schreibt, und ja, dann hauen wir raus.
Also bei mir im Bekanntenkreis ist es halt so gewesen, dass der Vater zum Beispiel von einer verstorben ist. Und exakt eine Nacht nach seinem Tod ist sie halt nachts wach geworden. Und es war dann halt so, dass sie wach wurde, nicht weil sie irgendwie schlecht geträumt hat oder so. Nein, sie hatte einfach das Gefühl, dass sich eine Hand in ihren Nacken gelegt hat. Und es war ein vertrautes Gefühl, nicht dass sie sich irgendwie schlecht gefühlt hat oder sowas. Genau in diesem Moment, als sie wach wurde und wirklich realisiert hat, dass diese Hand in ihrem Nacken liegt, ist gleichzeitig irgendeine Lampe im Zimmer angegangen. Und seitdem schläft sie auch wirklich nur noch mit Licht. Sie empfindet das auch mittlerweile, weil es jetzt öfter schon passiert ist, nicht mehr als unangenehm, weil sie genau weiß mittlerweile, dass es ihr Vater ist. Man kann darüber streiten, wie man will. Man kann es auffassen, wie man möchte, ob man da jetzt letztendlich dran glaubt oder nicht. Zum Beispiel ist das bei mir auch passiert. Bei mir ist jemand verstorben und exakt eine Nacht später habe ich dann auch sowas gefühlt. Zwischendurch ist das immer noch so. Ich habe an sowas früher nicht geglaubt, vor 5, 6 Jahren noch. Aber dadurch, dass halt viele Menschen in meinem Umfeld verstorben sind und ich auch mit Carina explizit darüber nochmal gequatscht habe, sind halt so Schlussfolgerungen aufgegangen, die halt früher passiert sind, und es macht halt irgendwie jetzt einen Sinn, was damals alles passiert ist. Ich kann es jetzt besser einordnen und besser damit umgehen. Also wenn man wirklich mit einer anderen Person noch darüber redet, dann kommt man sich auch nicht so ganz blöd vor, weil man sich denkt, okay, glaubt die eine Person jetzt einem oder nicht? Wird man als verrückt abgestempelt?
Das ist immer eine schwierige Sache, ja. Das ist ein schwieriges Thema. Mit wem rede ich darüber? Mit wem kann ich darüber reden? Wer ist vielleicht eine Person, der rational denkt und der sehr wissenschaftlich angehaucht ist? Das ist schwierig, aber ja, ich habe auch bestimmte Leute in meinem Umfeld, die so eine Erfahrung gemacht haben. Ganz explizit ein Familienmitglied von mir. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, wer es ist. Aber die Person ist zum Beispiel einmal nachts aufgewacht und hat den Namen einer anderen Person aus meiner Familie genannt, in dem Moment, wo diese Person ein Kind auf die Welt gebracht hat. Natürlich war das kein Geheimnis, dass das Kind jetzt demnächst irgendwann auf die Welt kommt, aber es war von der Uhrzeit her ungefähr identisch. Und genauso war das bei mir, bei einem anderen Familienmitglied, das auch ein Kind erwartet hatte. Da hatte ich aber tatsächlich kurz bevor der Kleine geboren worden ist, einen Traum und konnte sogar durch den Traum bis auf den Tag eingrenzen, wann er geboren wird. Und ich hatte tatsächlich auch den richtigen Tag. Das war, wie gesagt, vor seiner Geburt. Und ich hatte mich dann mit dem Familienmitglied in Verbindung gesetzt und habe gesagt, hör mal, ich habe da was geträumt. Wie sieht denn die Lage jetzt aus? Und ich bekam dann zur Antwort, ja, bei uns ist noch alles gut. Und danach habe ich dann nur gesagt, pass auf, ich habe heute Nacht einen ganz kuriosen Traum gehabt. Ich sage dir jetzt noch nicht, wann ich glaube, dass das Kind kommt. Wenn es dann da ist, werde ich dir verraten, ob ich richtig gelegen habe oder nicht. Damit hat man sich dann zufrieden gegeben. Dann sollte ich tatsächlich auch Recht behalten. Und die Person, die aufgewacht ist und den Namen gesagt hat, mit der habe ich darüber gesprochen und sie sagt doch, ja, war bei mir auch so. Scheinbar ist das irgendwie ein Familienerbstück. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Also natürlich hört man total oft von irgendwelchen Déjà-vus oder so. Wenn Leute was träumen und dann passiert das und dann haben die das Gefühl, sie haben es schon mal gesehen, obwohl es
Oder bei
nicht so ist.
Alterssituationen.
Ja, genau. Ja.
Dass es halt öfter so ein Flashback hat, so von wegen, hast du es nicht schon mal irgendwie gesehen oder mitbekommen?
Ja, das ist
Das ist
schon
auch schon
alles.
oft vorgekommen.
Das ist schon, ich glaube, das haben auch viele Leute, denen das Paranormale gar nicht so richtig bewusst ist, dass sie so Déjà-vus haben. Meine Mutter zum Beispiel, die glaubt überhaupt nicht an sowas. Letztens war ich bei ihr und habe ihr das dann auch mit dem Traum erzählt. Und dann hat sie gesagt, es gibt schon komische Sachen. Gibt schon komische Sachen. Ja, toll. Okay, ich bin eine komische Sache. Gut. Danke, Mama. Abgehakt. Danke auf jeden Fall für die Private Experience, die du mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.
Tschüss.